Sie wollen immer die großen Räder drehen, am besten die ganze Welt verändern. Ich sitze im Zimmer des Betriebspsychologen, moderne Firmen haben sowas. Und was sage ich euch, was soll ich euch sagen? Der Mann hatte recht. Es ist irgendwie eine Eigenschaft von mir, Großes verändern zu wollen, die ganze Welt am besten, obwohl mir klar ist, dass ich das niemals schaffen werde. Er sagt dann zu mir, wenn Sie das gewollt hätten, dann hätten Sie es schon viel früher in die Politik gehen müssen. Am besten einen auf Bundeskanzler machen. Ich wage zu bezweifeln, dass Kollege Scholz die ganze Welt verändern wird. Und ich hätte es auch nicht gekonnt. Naja, Politik ist nicht ganz so meins. Aber ich glaube, dass es genau darum geht, dass wir die Welt verändern können. Nicht im Großen, sicherlich nicht, aber im Kleinen. Das soll auch das Thema sein heute. Die Welt verändern im Auftrag Gottes. Zwei Punkte sind mir dabei wichtig. Der erste Punkt, wir brauchen ein Mandat. Im christlichen Bereich reden wir von Berufung oder Sendung. Ich weiß nicht, wer es von euch weiß, jetzt wisst ihr es dann gleich. In der Straße, in der ich wohne, hier in Hegnach, wohnt die CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stump. Vor der Bundestagswahl, wann war die? Vor ein Vierteljahr oder so, war die ganze Straße vollgepflastert mit ihren Plakaten. Also es war beeindruckend. Und sie sitzt deswegen im Bundestag, weil sie gewählt worden ist. Sie hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine knappe Mehrheit fürs Direktmandat geholt. Sie darf in den Bundestag und sie darf auch dort reden. Stellt euch mal vor, ich würde in den Bundestag gehen. Also wahrscheinlich würde ich gar nicht reinkommen. Entweder brauche ich einen Ausweis als Politiker oder, was weiß ich, eine Gastzulassung, wer auch immer. Aber angenommen, ich würde reinkommen, ich würde hinter Christina oder sonst jemand hinterher schlappen, wäre dann drin. So, dann würde ich irgendwann denken, jetzt gehe ich mal ans Rednerpult. Dann würden manche denken, komisch, den habe ich noch nie gesehen, wer ist denn das? Und dann würde ich anfangen zu reden und würde jeder merken, der ist kein Politiker. Ganz bestimmt nicht. Ich vermute mal, es würde nicht lang dauern und dann würden zwei muskelgepackte, schön angezogene Herren kommen und meine 100 Kilo hinwegheben, als wäre ich ein Täubchen. Und dann wäre es aus mit der Rede. Also, ich habe kein Mandat, im Bundestag etwas zu sagen. Ich hätte vielleicht was zu sagen, aber das ist nicht dasselbe. Pastor Erich Luban, unser Kirche, der schon lange tot ist, sagt da einmal zu mir, wenn Sie kein Mandat haben, etwas zu tun, dann lassen Sie es um Himmels Willen bleiben. Wenn ich es dann doch tue, was ich immer wieder getan habe in meinem Leben, dann kämpfe ich gegen Windmühlen, dann verkämpfe ich mich, dann bin ich irgendwann schlecht drauf, vielleicht ungenießbar und ich schrecke andere eher ab. Also so geht's nicht. Vielleicht können wir uns Gedanken machen, wer hat denn bei uns oder bei mir ein Mandat, etwas zu sagen? Meine Frau, mein bester Freund Stefan Burkhardt, andere Freunde, mein Mentor, Leute von euch. Also Menschen, die mir nahestehen, die ein Vertrauensverhältnis zu mir haben, die dürfen was sagen, ungefiltert. Nicht schonungslos, aber ungefiltert. Und ich kann Menschen was sagen, bei denen ich nah dran bin. Also die Frage ist, wo sind wir nah an jemand dran? Da haben wir sicherlich ein Mandat. Wenn wir es geistlich betrachten, wo habe ich Geistesgaben? Wo beauftragt Gott mich mit einer bestimmten Gabe? Also ich bin sicherlich nicht zum Vorsitzenden für den AFKH berufen. Zwar ganz einfach deswegen, weil ich da keine Ahnung von habe. Oder nicht viel zumindest. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt. I Still Believe. Handelt von einem christlichen Sänger, Jeremy Camp, in Übersee. Er hat sehr jung geheiratet, eine sehr junge Frau. und seine Frau wurde krank, sie hatte Krebs. Und auf einem Konzert, auf einem seiner Konzerte, fordert er die ganzen Zuhörer auf, für seine Frau zu beten. Das Wunder geschieht, die Frau wird gesund, die Ärzte können sich's nicht erklären, der Krebs ist einfach weg. Es geht einige Monate so und dann kommt der Krebs zurück. Und dieses Mal gibt es keine Heilung. Nicht von Gott, nicht von den Ärzten und sie stirbt mit 21 Jahren. Jeremy ist wütend, sauer auf Gott, er hadert mit ihm. Und in so einer Haderstunde zertrümmert er seine Lieblingsgitarre und in dieser Gitarre kommt ein Abschiedsbrief von seiner Frau raus und dort schreibt sie: Heirate bitte irgendwann eine andere Frau. Hör auf, ein Leben lang um mich zu trauern. Das ist das eine. Und das andere, du musst weiter singen. Du musst weiter singen. Hör nicht auf zu singen. Und dann dichtet er das Lied I Still Believe. Ich glaube immer noch. Obwohl ich meine Frau verloren habe und obwohl ich sauer bin mit Gott. Bei einem seiner Konzerte oder danach kommt eine junge Frau auf ihn zu und sagt: Ich war bereit, mein Leben wegzuwerfen. Es war schwierig und es ist immer noch schwierig. Aber deine Lieder geben mir Kraft zum Weitermachen. Er hat weitergemacht, er hat seine Gabe ausgelebt und hat andere Menschen damit ermutigt. In Apostelgeschichte 10 steht eine sehr schöne und berührende Geschichte, in der klar wird, was es heißt, wenn jemand die Berufung von Gott annimmt und auch umsetzt. Sie handelt von Hauptmann Cornelius. Cornelius war ein Römer, ein Aufpasser sozusagen. Und die Römer waren damals, naja, gelinde gesagt, verhasst bei den Juden als Besatzungsmacht. Aber Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann. Er betete auch, obwohl er wahrscheinlich nicht so recht wusste, wie er sich Gott vorstellen soll. Und eines Tages kommt ein Engel zu Cornelius und sagt zu ihm: Deine Gebete sind vor Gott gekommen und deine Almosen. Und jetzt schicke nach Simon Petrus, der wird dir alles sagen. Er schickt seine Soldaten los zu Simon Petrus. Und kurz bevor sie bei ihm ankommen, hat Petrus eine Vision. Er sieht ein Tuch vom Himmel runterkommen mit alle möglichen Tieren, unreinen Tieren, für Juden unreine Tiere. Und Gott sagt zu ihm: Schlachte und iss. Und Petrus sagt: Auf gar keinen Fall, ich esse nichts Unreines. Und Gott sagt: Was ich rein nenne, das nenne du nicht unrein. Dann kommen die Abgesandten von Cornelius zum Petrus. Dann passiert etwas Besonderes, finde ich. Petrus beherbergt sie, obwohl sie ja Römer waren. Für die Rückreise war es an diesem Tag zu spät. Am nächsten Tag brechen sie auf zu Cornelius und Petrus sagt dann am Anfang, bevor er so richtig ins Haus geht: Ihr wisst, dass ich Jude bin und eigentlich nicht mit euch verkehren darf. Aber er geht trotzdem rein. Und dann berichtet ihm Cornelius von dieser Erscheinung mit dem Engel. Und dann checkt Petrus die ganze Sache und er sagt: Jetzt sehe ich, dass derjenige bei Gott angenehm ist, der seinen Willen tut. Nicht derjenige, der Jude ist oder sonst irgendeiner ethischen Gruppe angehört. Petrus hält eine Predigt und der Heilige Geist fällt auf alle, die dort versammelt sind. Alle kommen zum Glauben. Wenn Petrus gesagt hätte, ich gehe da nicht mit, naja, dann hätte Gott jemand anders gefunden. Aber Petrus hat sich zur Verfügung gestellt. Also wir brauchen ein Mandat, eine Beauftragung von Gott. Und auch Gaben dazu. Der zweite Punkt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Hat Katrin gerade vorgelesen in der Geschichte vom wahren Weinstock. Nun, wir leben hier in einer Weinregion. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag die Trauben so oder auch in vergorener Form. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden, wenn es ganz zarte Triebe am Weinstock sind, diese Triebe abschneiden, irgendwo an einen sonnigen Platz legen, vielleicht sogar hin und wieder ein bisschen wässern. Ich vermute mal, es werden keine Trauben draus. Also irgendwie funktioniert das nicht. Die Trauben brauchen das Wasser und auch die Mineralien durch den Weinstock. Sonst funktioniert es nicht. Nun, die Traube hat ja gar keine andere Wahl. Die hängt einfach dran und reift. Aber Jesus hat dieses Bild auf uns gemünzt. Wir sind die Trauben, Gott ist der Weingärtner und Jesus ist der Weinstock. Es ist ja eigentlich uns völlig klar. Wenn wir aus Eigentracht etwas tun, wird es wahrscheinlich nichts. Wir brauchen die Verbindung zu Jesus. Was mich aber nicht daran hindert, dass ich immer wieder eigene Wege gehe oder aus eigener Kraft handle. Ich kann mich dazu entscheiden, ohne Gott etwas zu tun. Die Trauben können es nicht, die hängen dran, fertig. Wenn ich aber aus eigener Kraft etwas tue, dann kann es sein, dass ich verbissen werde oder werksgerecht, pharisäisch. Ich will etwas bewegen. Die große Kunst ist also, mit Gott verwurzelt zu sein, so zu beten, als ob alles von ihm abhinge und so handeln, als ob alles von mir abhinge. Das ist kein Widerspruch. Das, was ich tun kann, den Glauben aussäen. Das, was ich nicht tun kann, getrost Gott anbefehlen. Es bewahrt mich vor Werksgerechtigkeit. Ich kann ohne Gott nichts tun. Es gibt einen Menschen, der mein Leben radikal zum Positiven verändert hat. Es gab viele Menschen, aber einen besonders. Mein ehemaliger Berufsschulklassenlehrer. Ich war in der Ausbildung zum Elektroniker damals in den 80ern und naja, die Ausbildung war am Anfang gelinde gesagt schwierig. Wir hatten am Anfang eine mechanische Grundausbildung, das ist so gar nicht meine Welt. Und dann war der Lehrmeister ein kleiner Sadist, also er hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Und ich habe mir überlegt, ernsthaft, ob ich die Ausbildung abbrechen soll. Meine Eltern hätten es nicht kapiert und so habe ich mich in meiner Not an meinen Berufsschulklassenlehrer gewandt. Ich wusste, dass er vorher auch eine Ausbildung gemacht hat. Und er sagte, jetzt sitzt du erst mal da. Und dann hat er angefangen zu reden. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht wie du als Elektroniker. Und eines Abends, als ich die Werkstatt aufräumen wollte, sah ich zwei elektrische Leitungen auf dem Tisch liegen. Und die sind am Ende blank zum in mein Messgerät einstecken oder ähnliches. Ich habe in den Strippen gezogen, wollte sie aufräumen und war schlagartig klinisch tot. Was ich nicht wusste, dass die anderen Enden in der Steckdose steckten, ist das wohl auch nicht vorgesehen. Und dann hat er gesagt, ich habe die wunderbarsten Dinge erlebt. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Ich bin verstorbenen Verwandten begegnet. Ich bin Engeln begegnet. Die haben mit mir eine Lebensrückschau gehalten, was gut war und was weniger gut war. Und ich weiß jetzt, es gibt jemand, der über mir wacht, der will, dass ich in seiner Liebe lebe. Und das will dieser Gott von dir auch. Mach diese Ausbildung zu Ende. Du hast das Zeug dazu. Dein Leben ist mehr als die Schwierigkeiten, die du jetzt im Betrieb hast. Dieser Mensch hat mich sehr ermutigt. Wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht wäre ich heute gar nicht hier, ich weiß es nicht. Wir brauchen solche Menschen, die uns ermutigen, die aus der Kraft Gottes leben. Mutter Teresa hat einmal gesagt, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern. Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern. Du kannst die Welt verändern. Amen.